Tür auf für ein energieeffizientes Zuhause. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts, den Trendtipps. Hier erfahrt ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, um euer Zuhause energieeffizient zu gestalten. Ja, und wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich bekanntermaßen immer eine neue. Sei es nun eine berufliche Umorientierung, eine neue Liebe oder, wie in unserem Falle, eben eine neue Tür. Und genau darum soll es heute auch gehen. Denn eine Tür kann weitaus mehr als nur ein Loch in einer Wand abzudecken. Wie sie als passendes Stilmittel eingesetzt werden kann, welche Innovationen sich entwickelt haben und welche Probleme damit bereits gelöst werden konnten, all das erfahrt ihr heute von uns. Mit uns meine ich wie immer meine Gäste und mich. Bei uns heute ist Markus Bauer von der Firma Prüm, Karl Dunkelberg von Griffwerk, Christian Schimanski von Herholz und Hendrik Rohkemper von der Firma Vitador. Starten wir einmal direkt mit den ästhetischen Merkmalen, also das, was direkt ins Auge fällt, wenn ich eine Tür sehe. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie sehr eine Tür den Wohnstil beeinflussen kann. Markus, inwieweit gilt die Tür als Stilmittel und welche Richtung gibt es da?
Das Stilmittel der Tür hängt hauptsächlich von der örtlichen Gegebenheit ab. Habe ich eine Mietswohnung, ist es eine Eigentumswohnung, ist eine Architektenwohnung, irgendwie eine Altstadtvilla oder sowas. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Das gängigste Türblatt ist eigentlich die glatte weiße Tür. Der Weißbereich ist in verschiedenen Variationen auch mit Kassettenoptiken, Linienfräsung auch noch möglich. Und erst dahinter kann man eigentlich von neueren Trends sprechen. Das heißt, man orientiert sich so ein bisschen auch an der Möbel- und Küchenindustrie. Da war es vor Jahren so, dass die Eiche zuerst den Fokus gelegt hat, danach mittlerweile die Grautöne. Und so merken wir das bei uns jetzt auch. Nach dem großen Anteil Weiß kommt dann der Graubereich und dann die Eiche.
Hendrik, da gibt es ja auch verschiedene Bauweisen. Wie unterscheiden die sich voneinander?
Also die Bauweise einer Tür und somit die Funktion hängt also ganz stark von dem Einsatzort der Tür ab. Neben den ganz klassischen Zimmerinnentüren, die keine Funktion haben, gibt es beispielsweise schallhemmende Türen. Kennen wir alle aus Bereichen Mehrfamilienhäuser zwischen Treppenhaus und der Wohnung. Sagen wir auch schnell Wohnungsabschlusstür zu. Es gibt die Rauchschutztür, die ganz häufig in Kombination mit Brand, also Feuerschutztür auch genannt, eingesetzt wird. Und es gibt als dritte gängigste Funktion den Einbruchschutz. Und was hinzukommt, ist häufig, dass diese unterschiedlichen Funktionen auch kombiniert werden. Gutes Beispiel ist immer eine Tür zwischen dem Haus und der Garage. Dort wird Feuerschutz und Rauchschutz häufig gefordert, aber Einbruchschutz gewünscht. Und somit kann man all diese Funktionen auch in einer Tür kombinieren.
Nun ist ja der einfachste Weg, einer Tür einen neuen Look zu verpassen, die Oberflächenanpassung. Welche Möglichkeiten habe ich da?
Ja, bei der Oberfläche, Modell, Materialien, das ist die Auswahl schier grenzenlos. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit den Möbeln. Wir bei der Innentürindustrie setzen auch Holzwerkstoffe ein, die fast identisch sind wie bei Möbeln. Und somit empfehle ich persönlich wirklich auch einen Besuch in der Ausstellung bei dem jeweiligen Fachhändler vor Ort. Tendenziell gehen Türen natürlich zu allen Räumen auf und somit fällt die Wahl eher auf schlichte Oberflächen, auf neutrale Oberflächen, weil ja die Tür auch über viele, viele Jahre halten soll. Und wir in der Industrie, wir unterscheiden das in drei Kategorien. Die erste Kategorie, das sind lackierte Türen, ganz gängig, wie der Kollege gerade schon sagte, sind es weiße Oberflächen oder sehr häufig sind es weiße Oberflächen. Dann unterscheiden wir zwischen unterschiedlichen Qualitäten von Dekortüren. Ein gängiger Begriff ist dort die sogenannte CPL-Tür. Das sind also Laminate auf den Türen drauf. Und was es auch immer noch gibt als besonderes Highlight sind echte Holzfurniere auf Türen. Für letztlich die Liebhaber, die schon so auch immer noch die Leidenschaft zur Natur und zur Haptik haben.
Aber wenn es da so viele Möglichkeiten gibt, wann eignet sich denn was?
Also die lackierte Tür ist sicherlich sehr vielfältig einsetzbar. Meistens die klassische Wohnraumtür. Die CPL-Tür wird oder die Laminattür wird dort eingesetzt, wo ich gestalterisch mit Form, Farbe, Oberflächenstruktur viel machen möchte Und sicherlich auch in funktionalen Bereichen wie Mietswohnungen, wo häufiger mal ein Mieterwechsel ist, so solche Themen. Ja, und die Echtholztür ist sicherlich die Tür für die Liebhaber, derjenige, der ein bisschen Natur verbunden ist und halt den Bezug vielleicht wirklich zu dem echten Material eher sieht als der andere.
Nun muss ja aber auch das Drumherum passen. Markus, bei den Zierelementen haben wir auch noch ein paar Mittel. Welche sind das?
Die größten Möglichkeiten hat man eigentlich in dem Bereich der weißen Türen, wo es dann mit verschiedenen Kassettenoptiken geht, sei es von den verschiedenen Profilen, die da eingefräst werden, die Anzahl der Kassetten, es können Linien sein, die sowohl horizontal als auch vertikal sind. Es gibt aber auch bei den Dekortüren, bei den CPL-Türen die Möglichkeit, dass man da Lisenen einlässt, das heißt in Edelstahl oder in Schwarz. Oder es gibt halt auch Unifarbtöne, wo man dann eine schwarze Deckplatte hat, die dann auch eingefräst wird, sodass man dann so eine schwarze Linie dann auch sehen kann. Da kann man natürlich auch hingehen, die Zarge etwas andersfarbig zu machen als die Tür. Das heißt, man nimmt zum Beispiel eine schwarze Zarge und eine weiße Tür, bekommt man halt auch die schwarzen Beschläge, wo der Karl nachher drauf eingeht, bestimmt noch gut zur Geltung. Also viele, viele Möglichkeiten, auch in den Bereichen Bekleidungsbreiten, Bekleidungsformen. Da kann der Kunde sich das so gestalten, wie es ihm am besten passt.
Muss ich da besonders auf etwas achten?
Das Wichtigste ist, dass es dem Kunden gefällt und dass es im besten Fall auch zu der entweder vorhandenen oder zukünftigen Einrichtung passt. Dafür gibt es halt auch Konfiguratoren, wo man dann auch die Tür einfach mal in der Wand sehen kann, wo man dann auch die Wandfarbe, den Fußbodenbelag verändern kann, verschiedene Modelle da auch mal einsetzt und auch dann ja unter Umständen sogar mit Möbeloberflächen das Ganze dann nachher kombinieren kann.
Neben der klassischen Holztür hat die Ganzglastür in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Karl, kannst du erklären, warum das so ist?
Naja, ich glaube, das liegt schon am Wohnstil. Der moderne Wohnstil ist sehr offen, sehr viel Beton, Glas, glatte Oberflächen, Kubusbauten. Und in so ein Design passt natürlich eine Ganzglastür hervorragend rein. Passt von der Optik sehr schön. Ich glaube aber, der Hauptgrund, warum Erwerber sich für Ganzglastüren entscheiden, ist einfach, dass man Licht ins Haus bringen möchte, zum Beispiel einen innenliegenden Flur durch einen Raum beleuchten, dass man einfach mehr Freiheit, mehr Optik schafft. Und wir können unsere Ganzglastüren anpassen auf das Design der Holztüren, zum Beispiel gefräste Türen, Linientüren. Diese Optik können wir auf Glastüren übernehmen und auch dort Linien abbilden, entweder als weiße Linie oder als klare Linie. Der Rest bleibt dann satiniert. Und gerahmte Türen gewinnen an Bedeutung, also der Tür, der Glasschiebetür zum Beispiel, einen Anfang und ein Ende geben. Dort schafft man wunderbare Gestaltungsmerkmale mit gerahmten Glasschiebetüren.
Punkto Lichtdurchlässigkeit, die kann man ja auch noch anders erreichen, beispielsweise mit Lichtausschnitten oder An- und Aufbauteilen an der Tür selbst. Christian, gibt es dafür besondere Einsatzgebiete?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir können natürlich auch ein Oberlicht beispielsweise über unsere Zarge packen. Einsatzgebiet könnte hier ein Badezimmer sein. Dadurch schaffe ich es natürlich, aus dem Badezimmer auch Licht in den Flur holen. Was der Karl gerade sagte, Licht im Flur, das macht gute Laune, die Leute sind besser drauf, wenn man Tageslicht abbekommt, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber auch im Wohnzimmer wäre eine Möglichkeit, ein Seitenteil beispielsweise mit einer Festverglasung reinzupacken. Das kann ein Klarglas sein, wenn man eine offene Durchlässigkeit haben möchte. Das kann aber auch eine satinierte Scheibe sein, wenn man trotzdem ein bisschen Privatsphäre haben möchte.
Neben dem Material an sich gibt es die Türen ja auch noch in verschiedensten Ausführungen. Inwieweit beeinflusst auch das Format einer Tür die Raumwirkung?
Das stimmt. Beispiel, man hat einen großen Raum und eine 73,5 breite Zimmertür, die 1,98 Meter nur hoch ist. Das sieht dann natürlich mickrig aus. Packe ich hier eine schöne große Tür rein, deckenhoch wäre eine Möglichkeit, aber auch mittlerweile 2,23 Meter. Dadurch wirkt der Raum viel großzügiger, als das jetzt mit einer kleinen, schmalen Tür wäre. Wenn ich die Tür natürlich auch raumhoch mache, dann wäre es natürlich auch wichtig, dass ich sie ein bisschen breiter gestalte. Beispielsweise 86 oder 98,5 mm breit. Und dadurch bekomme ich eine ganz neue Offenheit und steige auch die Wertigkeit der Tür.
Und wie aufwendig ist das Austauschen von meinen jetzigen Türen?
Ja, also das kommt so ein bisschen drauf an, wann wurde das Haus gebaut. Vor 1960 ist es so, dass der Schreiner sagen, vor Ort in die Öffnungen modelliert hat, nenne ich es mal. Der Maurer hat eine Öffnung hinterlassen und der Schreiner hat vor Ort alles gelöst. Das war ein bisschen aufwendiger, was die Montage betrifft, ist auch in der Demontage etwas aufwendiger. Nach 1960 hat man Normelemente eingesetzt. Dort musste man oder muss man nur die Zierbekleidung runternehmen, schneidet den Schaum raus und dann kann ich das Element wunderbar entnehmen und ganz einfach ein neues Element montieren.
Ja, aber der Teufel liegt ja auch bekanntlich im Detail. Bei den Türgriffen wird sowohl auf Design wie aber auch auf Funktionalität geachtet. Karl, denkst du, da entwickelt sich eine Art Trend?
Ja, es gibt da schon einen großen Trend. Also der Trend besteht in der Reduktion der Beschlagsanteile. Man sieht das auch aus der Möbelindustrie. Im Küchenbereich werden viele Push-to-Open-Beschläge eingesetzt, wo man auf Beschläge verzichtet. Und das sehen wir bei der Türenindustrie und bei unseren Beschlägen auch. Also ein Trend ist zum Beispiel verdeckt liegende Bandsysteme, also dass ich von außen an der Tür erstmal gar kein Band sehe, vielleicht noch eine stumpf einschlagende Tür. Beschläge nehmen sich dort ein Stück zurück. Wir haben bei Ganzglastüren die Möglichkeit, sehr kleine Schlosskästen aufzusetzen, die diesem Design folgen. Wir haben Drückergarnituren, die auf Rosetten verzichten, wo der Drückerkörper direkt auf dem Türblatt aufsitzt. Auch eine sehr schöne Designlösung. Oder einfach das Weglassen von Buntbandrosetten, wo die Tür an Optik gewinnt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch Oberflächentrends und Formtrends bei verschiedenen Formgebungen der Drücker. Aber die Hauptoberfläche ist nach wie vor Edelstahl mit Sicherheit. Wir haben aber schon lange einen sehr starken Schwarztrend. Also viele schwarze Beschläge werden verbaut. Nicht nur der Drücker, sondern auch das Band in dem Fall. Man sieht das auch im Sanitärbereich. Dort werden viele Armaturen, Wasserhähne in Schwarz verkauft, Lichtschalter, Steckdosen. Das ganze Interieur hat einen starken Schwarztrend. Dazwischen gibt es dann immer noch Grautöne, wie es auch bei den Türen ist, Kaschmirgrau. Und ein neuer Trend ist vielleicht weiß und auch goldene Drückergarnituren werden in Zukunft wieder an Marktanteilen gewinnen.
Also es geht schon stark in eine Richtung dann.
So ist es, ja.
Ihr seht also, es gibt eine breite Palette an Möglichkeiten. Und wenn euch jetzt schon der Kopf qualmt, dann checkt doch gerne mal unser Angebot von CO2 Online aus. Innerhalb der Vier-Wände-Community werden dort fast täglich neue Beiträge rund um das Thema energetische Sanierung gepostet. Die User helfen sich untereinander und tauschen wertvolle Informationen aus. Mit dem Code Sanierung25 könnt ihr sogar bis zu ein Jahr lang kostenlos dabei sein. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Oft wird eine Innentür aber auch nur als Raumabteiler verstanden. Markus, kann sie denn auch aktiv beim Energiesparen helfen?
Ja, das kann sie, wenn man sie zumacht. Jede Tür muss geschlossen sein, damit halt keine Umwelteinflüsse wie auch Luft oder Wärme, Kälte hindurchgehen. Das funktioniert für jede einfache Innentür. Man kann aber auch Türen mit einer absenkbaren Bodendichtung ausstatten. Dann ist auch die untere letzte Ebene verschlossen, um da noch einen höheren Punkt zu erreichen. Darüber hinaus gibt es auch Türen, die von den Konstruktionen her einen niedrigen U-Wert haben. Das heißt, auch durch die geschlossene Tür wenig Wärme oder Kälte hindurchlassen. Wobei es da eigentlich keine Forderungen aus der Gesetzgebung gibt. Aber trotzdem gibt es da spezielle Wärmedämmtüren für Kellerabgänge zum Beispiel. Ja, und kann es aber eigentlich auch für jede Tür nachher benennen, wie dieser U-Wert dann auch ist.
Damit sie nachher allerdings auch fest und stabil in der Wand bleibt, dafür sorgen Scharniere. Aber auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Hendrik, was ist nochmal der Unterschied zwischen versteckten Scharnieren und den Standardscharnieren?
Ja, wie der Name fast schon sagt, verdeckte Scharniere sind eben bei der Tür nicht sichtbar in Tür und Zarge. Sehr häufig werden eben diese verdeckt liegenden Scharniere verwendet, wenn die Tür und die Zarge bündig ist. Ist natürlich ein optisches Merkmal, gerade für die Designliebhaber, die so ein bisschen auf Minimalismus und reduziertes Wohndesign Wert legen, passt dieses verdeckte Scharnier schon ideal.
Also lohnt sich der Aufpreis dann eher, wenn es wirklich um Wohnräume geht, wo man es auch direkt sieht?
Ja, ganz genau. Also wer dort Wert drauf legt, sicherlich für alle Türen, die im Fokus sind, wie die Küchentür, Wohnzimmertür, Türen zu Fluren. Gut, zugegeben, die Tür, die einen Abstellraum nach innen öffnet, ob man sich dann diesen Mehrpreis gönnt, muss dann jeder selber entscheiden.
Markus, geht das auch bei Sicherheitstüren?
Ja, man kann auch jeder weiteren Tür, ob es jetzt um Sicherheit geht im Bereich von Einbruch oder von Brand oder Rauch, kann man auch mit diesen Bändern ausstatten. Es muss halt immer eine geprüfte Konstruktion sein. Das heißt, der Hersteller muss das entsprechende Prüfzeugnis dafür haben. Aber grundsätzlich ist das immer möglich.
Ja, und bei der Renovierung im Altbau treten wir oft auf dasselbe Problem. Stahlzangen. Diese wurden vermehrt in den 70er und 80er Jahren verbaut und waren bestimmt damals super trendy. Heute allerdings echt eher lästig. Christian, wie gehe ich mit denen um?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste wäre natürlich, ich hänge in die alte Stahlzarge ein neues Türblatt. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die lästige Stahlzarge loswerden. Also, dann schlage ich vor, man ummantelt das Ganze. Also wir packen die Zarge, die alte Stahlzarge, durch eine neue Holzzarge ein. Kleiner Nachteil, ich habe ein bisschen Durchgangsverlust, grob 6 cm. Und der Drehpunkt der Tür wird ein bisschen ins Rauminnere verlagert. Das heißt, wenn ich jetzt 2 verschiedene Fußböden habe, Beispiel Wohnzimmer Parkett und im Flur eine Fliese, dann könnte es sein, dass ich im Flur ein bisschen was von dem Parkettboden sehe und dann die Fliese angrenzt. Also da muss man mit einem Fachmann vor Ort einfach mal die Maßketten durchgehen und prüfen, ob das funktioniert. Die andere Variante ist natürlich, ich reiße die Stahlzarge raus und montiere ein neues Normelement, sofern das die Öffnung hergibt, oder ein Zwischenmaß als Beispiel.
Aber wenn ich die rausnehme, beschädige ich dadurch nicht total mein Mauerwerk?
Ja, hier sollte man jemand an der Seite haben, der ein bisschen Erfahrung hat. Stahlzargen wurden früher eingemörtelt und zusätzlich haben Stahlzargen Stahlanker. Diese Stahlanker sind im Mauerwerk quasi vermörtelt oder vergipst. Und da sollte ich einen gewissen Erfahrungswert haben, wo sitzen die. Ich schneide dann nämlich seitlich mit der Flex das Mauerwerk ein, in der Hoffnung, die Anker alle getroffen zu haben, kappe die Stahlzarge in der Mitte und dann versuche ich sie rauszudrehen. Und wenn ich dann nicht alle Anker richtig erwischt habe, dann kann es natürlich sein, es gibt leichte Ablackungen im Mauerwerk.
Also wenn man das dann komplett vermeiden möchte, ist dann eine Ummantelung immer noch die sicherere Lösung, sagst du.
Aber auch die sauberste.
Ja. Was in den 70ern und 80ern schon vertreten war und heute immer noch präsent ist, sind Partys. Aber wie das eben so ist, wenn man nicht eingeladen ist, will man davon auch nichts wissen. Schallschutztüren können hier Abhilfe leisten. Markus, ab wann ist eine Tür eigentlich eine Schallschutztür?
Eine Schallschutztür ist es immer dann, wenn der Hersteller es im Labor geprüft hat. Zu dieser Prüfung, da geht es immer um eine Elementeprüfung. Das Element ist die Zarge plus die Tür plus die zugehörige Dichtung. Und wenn man dann die entsprechenden Werte erreicht hat, dann hat man auch das entsprechende Prüfzeugnis dafür. Man kann aber auch den Schallschutz mit einfacheren Mitteln hervorheben. Das heißt, auch hier wieder die Bodendichtung, die wir eben schon hatten, kann dazu führen, dass da einfach deutlich bessere Werte erreicht werden. Ach ja, aber geprüft muss es sein, wenn das ganze Element als Schallschutztür dann bezeichnet werden soll.
Und da gibt es dann ja auch wieder unterschiedliche Klassen. Wann brauche ich welche?
Ja, also die gemeine böse Normung, die spricht immer von Schallschutzwerten. Das ist für den Otto-Normalverbraucher immer ein bisschen unübersichtlich, manchmal auch für die Fachleute noch. Und deshalb gibt es da Schallschutzklassen. Je höher der Wert, die Zahl, desto höher die Schallschutzklasse. Also von 1 bis 6 geht das Ganze. Wenn man es als Beispiel jetzt mal nimmt, die klassische Wohnungseingangstür, dann hängt es immer davon ab, was passiert hinter der Tür. Kommt aus dem Hausflur hinter der Wohnungseingangstür ein geschlossener Flur, eine geschlossene Diele, dann reicht die niedrigste Schallschutztür mit der SK1-Variante. Wenn es aber in direkten Wohnraum hineingeht, dann ist es schon eine SK3-Tür. Das heißt, die offenen Bauweisen, da braucht man in der Regel die SK3-Tür. Und das sind einfach nur diese Grundanforderungen. Es gibt auch den höheren Standard, dann reden wir immer über eine Schallschutzklasse mehr. Das heißt SK2 oder SK4. Je höher der Schallschutz, desto besser der Wert, wonach der Schall dann auch nicht durch die Türen durchkommt.
Ja gut, die Musik ist zwar jetzt gedämpfter, aber was ist, wenn plötzlich die Partygäste sich unbefugten Eintritt in mein Haus verschaffen wollen? Stichwort Einbruchschutz.
Ja, dann kann man auch eine Schallschutztür von vorne hinein einfach aufrüsten. Das heißt, man kann sichere Schlösser, sichere Bänder hineinmachen, sichere Schließbleche. Das heißt, statt einer einfach verriegelten Tür mit einem normalen Schloss eine Dreifach- oder Mehrfachverriegelung einsetzen, dann wird die Tür schon sicherer. Aber es ist kein einbruchhemmendes Element. Ein Ein einbruchhemmendes Element heißt auch wieder, der Hersteller muss eine Prüfung ablegen. Da gehören mehrere Faktoren nachher zu. Und dann kann er in entsprechenden Klassen auch wieder einklassifiziert werden. Das heißt, dann muss man aber im Vorfeld schon wissen, es soll ein einbruchhemmendes Element werden, damit man es auch so bestellen kann. Das heißt, Türplatte, Zarge plus die Beschläge, die dazugehören.
Karl, kann das auch eine Glastür?
Also Schallschutz kann auch eine Glastür. Wir können mit einer Verbundsicherheitstür VSG in Verbindung mit einer Bodendichtung, absenkbaren Bodendichtung, kann man eine Schallschutzklasse 1 erreichen. Einbruchschutz ist natürlich schwierig mit Glastüren zu realisieren. Da ist die Glastür wahrscheinlich nicht geeignet für. Wobei man auch sagen muss, ich kann eine Ganzglastür nicht mal eben mit der Schulter durchbrechen. Wenn ich meine, ich möchte da jetzt durch, so leicht geht's nicht. In der Fläche ist eine Glastür schon sehr stabil. Empfindlicher ist da der Kantenbereich der Glastür. Aber ich glaube, für eine richtige einbruchhemmende Tür ist eine Glastür nicht geeignet.
Aber wenn sie dann doch mal beschädigt ist oder kaputt geht, kann das Glas größere Schnittwunden vermeiden?
Ja, genau. Also größere Schnittwunden kann man sich nicht zuziehen. Alle unsere Ganzglastüren oder auch Lichtausschnittgläser bestehen entweder aus ESG, Einscheibensicherheitsglas, oder VSG, Verbundsicherheitsglas. Bei Einscheibensicherheitsglas wird das Glas durch Hitze noch mal einmal vorgespannt. Es entsteht sozusagen eine innere Spannung im Glas. Und wenn es dann springt, dann springt es in 1000 kleine Scherben, in Krümel, an denen man sich theoretisch auch noch schneiden kann, aber eben keine großen Schnittverletzungen erleiden kann. Beim Verbundsicherheitsglas werden zwei Scheiben miteinander verbacken. In der Mitte liegt eine Folie. Und wenn diese Verbundsicherheitsgläser springen, bleiben sie sozusagen wie ein Teppich in der Folie hängen. Und auch dort besteht keine große Schnittgefahr.
Nun finden die meisten Einbrüche dann ja typischerweise statt, wenn man selber nicht zu Hause ist. Im Punkto Digitalisierung gibt es aber schon erste Lösungsansätze, richtig?
Genau, die Türen und Beschläge werden immer digitaler. Dort gibt es auch schon Lösungsansätze. Zum Beispiel haben wir Glasschiebetüren, die wir mit einer Bluetooth-Technologie verschließen können, wo man auf Knopfdruck die Tür blockiert. Das ist eine digitale Lösung.
Das hat dann sicherlich auch mit dem Hintergrund zu tun, dass ich persönlich immer mehr Türen sehe, die gar kein Schlüsselloch mehr haben, oder?
Da sprichst du einen Megatrend an. Genau. Im Neubau werden ganz viele Türen ohne Schlüssellochbohrung geliefert. Die Tür gewinnt an Optik. Die Tür nimmt sich noch ein Stück weiter zurück. Die Beschläge werden reduziert. Und natürlich kann man auch eine solche Tür verriegeln. Es gibt da eine sehr schöne Funktion im Drücker, wo man einen Schiebeknopf hat. Unsere Smart-to-Lock-Lösung verriegelt die Tür von innen. Von außen ist ein roter Punkt sichtbar, sodass der Nutzer, der auf die Tür zugeht, schon das schönste Pausezeichen der Welt sieht, den roten Punkt. Die Tür ist verriegelt und lässt sich auch mit einem spitzen Gegenstand wieder notentriegeln. Also da gibt es digitale und mechanische Lösungen.
Also ist der Zukunft keine Grenzen gesetzt?
Auf keinen Fall.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ich denke, wir haben mehr als nur einmal unter Beweis gestellt, dass die Tür durchaus mehr kann, als nur ein Loch in der Wand abzudecken. Von den stilistischen Möglichkeiten beim Material und den Beschlägen über zur Innovation und Digitalisierung. Und steht eine ganze Bandbreite an der Vielfältigkeit der Tür zur Verfügung. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen für den heutigen Dialog und euch natürlich wieder fürs Zuhören. Bei weiteren Fragen nutzt gern unser Kontaktformular. Das haben wir euch unten in den Shownotes verlinkt. Vergesst nicht zu abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.